Ja, wir haben heute wieder einen Redner zu Gast. Er hat die Reise aus Spandau angetreten. Und zwar ist der Bruder Marotzka aus der Versammlung Spandau West bereit, uns den Vortrag zu halten, in einer sündigen Welt ein gutes Gewissen bewahren. Bitte, Bruder Marotzka.
Stellen wir uns einmal vor, wir würden hier bei euch in der Karl-Marx-Straße um die Ecke eine Umfrage auf der Straße durchführen. Unsere Frage soll sein: Was meinen Sie, was braucht man, um im Leben glücklich zu sein? Der erste Passant kommt, eine junge Frau. Sie sagt: Ach, wissen Sie, ich bin glücklich, ich bin frisch verheiratet, ich habe einen netten Mann, ich erwarte ein Kind, ich bin glücklich. Ja, danke schön. Ein Mann im mittleren Alter, was meinen Sie, was braucht man, um im Leben glücklich zu sein? Einen guten Job, der einen zufrieden macht und ausfüllt. Danke. Was meinen Sie, was braucht man, um im Leben glücklich zu sein? 6 Richtige. Fragen wir noch einen letzten Passanten, ein älterer Herr. Wir sehen, der hat schon so einiges bestimmt in seinem Leben mitgemacht. Was meinen Sie, was braucht man, um im Leben glücklich zu sein? Und er denkt eine Weile nach und sagt dann: Wissen Sie, ich denke, man muss mit sich und seiner Umwelt im Reinen sein. Das habe ich gemerkt, dann fühle ich mich eigentlich am glücklichsten. Und mir fällt dazu ein altes Sprichwort ein, das sagt: Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Ja, der Herr hatte gar nicht so Unrecht, denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass unser Glück eigentlich mehr von unserer Einstellung zum Leben an sich oder von unserer Lebensweise als solchen abhängt. Und das Gewissen spielt dabei tatsächlich eine entscheidende Bedeutung. Und deswegen geht es heute auch um dieses Gewissen. In einer sündigen Welt ein reines Gewissen bewahren, ist ja das Vortragsthema. Also alle Gedanken drehen sich im Grunde genommen um das Gewissen. Und wir werden viele verschiedene Punkte betrachten gemeinsam und uns darüber Gedanken machen, wie uns ein Gewissen helfen kann. Natürlich, wenn man an das Gewissen denkt, denkt man gleich an die Entscheidung von Gut und Böse. Frage dich, wenn es darauf ankommt, reagieren? Werde ich zum Beispiel die Wahrheit sagen? Werde ich etwas nehmen, was mir nicht gehört? Werde ich einer fragwürdigen Arbeit oder einer fragwürdigen Vergnügung nachgehen? Wenn man mit solchen Fragen in seinem eigenen täglichen Leben konfrontiert wird, dann hat man die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen aufgrund einer Regel. Die kann man vielleicht sogar eventuell erfragen. Andere sagen: Ach, ich handle nach meinem Gewissen, und meinen damit, so aus dem Bauch heraus irgendwie zu entscheiden. Wir wollen aber sehen, was man unter einem biblischen Gewissen versteht. Und deswegen ist es wichtig, ob man diese zwei Faktoren eigentlich voneinander trennen kann: Gewissen und Regeln oder Grundsätze. Natürlich müssen wir erstmal klären, was ist denn überhaupt das Gewissen? Wie funktioniert es? Spielt es eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen? Wenn wir im Deutschen von dem Gewissen sprechen, dann beruht das auf einem griechischen Wort, Synaideses. Das sind 2 Wortbestandteile. Die Silbe Syn bedeutet so viel wie mit und Eideses Wissen. Also ein Mitwissen, ein Wissen mit sich selbst. Und einige sagen, es ist die Stimme des geheimen Ich. Ist also so ein bisschen das innere Bewusstsein, sich selber zu beurteilen und zu betrachten. Sozusagen eine innere Kontrollinstanz. Es hat 2 Funktionen. Es kann unsere Taten entschuldigen, kann sagen: Alles okay, hast du gut gemacht. Aber es kann uns auch anklagen. Dann merken wir das schon, dass irgendetwas jetzt nicht richtig war, was wir getan haben. Und die anklagende Funktion kennt man vielleicht am besten, weil die spürt man am deutlichsten. Man sagt dann so im Umgangston, oh, jetzt schlägt mir aber das Gewissen. Ne? Und meint damit, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt nicht richtig gehandelt. Aber wenn wir so eine Situation haben, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen für uns. Also es zeigt ja A, wir haben ein Gewissen, es hat sich bemerkbar gemacht. Und B, es schlägt tatsächlich, es kann reagieren. Ne? Ein Beispiel dafür ist der König David. Er war ja König eines großen Volkes. Er führte ein Heer und er vertraute auf Jehova eigentlich. Solange es ihm gut ging, vertraute er immer auf Jehova. Und Jehova schenkte ihm die Siege. Aber trotzdem war es jetzt so, dass Daniel gerne wissen wollte, wie viele kräftige Männer habe ich denn eigentlich zur Verfügung, um jetzt in den Krieg zu gehen? Und Jehova hatte aber gesagt durch seinen Propheten, nee, also da mach dir mal keine Sorgen drüber, zähl die nicht, vertraue auf mich weiter und es wird schon gut gehen. Aber David hat das in den Wind geschlagen und wollte doch Zahlen haben und hat dann zählen lassen. Und dann merkte er, das war nicht richtig. In 2. Samuel 24, Vers 10 heißt es, und das Herz begann David zu schlagen. Das schlug natürlich auch schon vorher, aber es schlug in besonderer Weise. Vielleicht, wie wir sagen würden, es schlug ihm aus dem Halse heraus. Er war aufgeregt. Ne? Jetzt merkte er, er hat tatsächlich gegen Jehova gesündigt. Er hatte das falsch eingeschätzt. Hat dein Herz schon einmal so geschlagen? Dann war es dein Gewissen, was sich bemerkbar gemacht hat. Ignoriere es in solchen Fällen nicht. Höre auf dein Gewissen und tue etwas, um das wieder ins Reine zu bringen. Ein Gewissen, das feinfühlig reagieren soll und muss, das muss geschult werden. Aber wie kann man ein Gewissen schulen? Kann man denn das trainieren? Nun, man kann Gedanken, Handlungen, Grundsätze und Überzeugungen seinem Sinn aufgrund von Studium und von Erfahrung einprägen. Und dadurch schult man sein Gewissen, seine innere Kontrollinstanz. Und dann wirkt das Gewissen in sittlicher Hinsicht wie eine Schutzvorrichtung, indem es Freude oder Schmerz hervorruft, je nachdem, ob man etwas Gutes oder etwas Schlechtes vielleicht auch einmal getan hat. Ein Beispiel aus der Bibel, gleich ganz vorne in der Bibel, Adam und Eva waren mit einem Gewissen ausgestattet. Und das wurde klar, als sie gegen Gott sündigten. Da machte sich das auch bemerkbar. Sie hatten Gottes Gesetz gebrochen und fühlten sich plötzlich vor Jehova nicht mehr wohl. Sie versteckten sich. In der Bibel heißt es, sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, war ihnen unangenehm. Sie fertigten die ersten Kleidungsstücke praktisch an. Sie hatten irgendwie das Gefühl, sie müssten sich vor Jehova verstecken. Sie hatten ein schlechtes Gewissen. Alle Menschen sind ja, davon sind wir überzeugt, Nachkommen des ersten Menschenpaares. Da Adam und Eva also ein Gewissen hatten, müssten eigentlich alle Menschen auch nach den Vererbungsgrundsätzen ein Gewissen haben. Und das ist tatsächlich so. Und in Römer 2, und diesen Vers wollen wir jetzt aufschlagen, in Römer Kapitel 2, im Vers 14 und 15, wird uns gezeigt, warum es auf der ganzen Welt viele Gesetze gibt, die mit dem Gewissen eines Christen völlig in Einklang sind. Und das trifft auch auf Länder zu, die mit dem Christentum eigentlich überhaupt nichts gemein haben. Wir haben ganz andere Religionen, aber ihre Gesetze sind trotzdem so, dass unser Gewissen da nichts gegen hätte. Warum? Weil auch diese Gesetzgeber von ihrem natürlichen Gewissen beeinflusst sind. Römer 2, Vers 14 und 15. Da heißt es, denn wenn immer Menschen von den Nationen, die ohne Gesetz sind, von Natur aus die Dinge des Gesetzes tun, so sind diese Menschen sich selbst ein Gesetz. Sie zeigen ja, dass ihnen der Inhalt des Gesetzes ins Herz geschrieben ist, wobei ihr Gewissen mitzeugt und sie inmitten ihrer eigenen Gedanken angeklagt oder auch entschuldigt werden. Also hier haben wir auch in diesem Text diese beiden Funktionen, über die wir schon gesprochen haben, Anklage und Entschuldigung des Gewissens. Und die Menschen sind sich selber ein Gesetz, weil jeder Mensch im Grunde genommen ein gewisses Grundausstattung sozusagen hat, was richtig und was falsch ist. Trotzdem sieht es ja heute oftmals so aus, dass man sagt, also die Menschen, die haben ja kein Gewissen mehr. Ja, haben sie wirklich kein Gewissen mehr oder was ist mit dem Gewissen passiert? Nun, ein Gewissen kann unterdrückt werden, ein Gewissen kann missbraucht werden und dann erweist es sich immer als ein schlechter Führer. Das Gewissen kann vernarben, wenn es lange Zeit oder immer wieder unterdrückt wird. Es wird dann unempfindlich. In unserem Lande, im Dritten Reich, da geschahen Dinge, wo man hinterher sagte, ja, wie kann denn das passieren? Aber die ganze Umgebung war so, dass man schon fast sagen kann, ein kollektiver Gewissensschwund war da aufgetreten. Das ist so ein Beispiel dafür, wie gefährlich es ist, wenn man nicht auf sein Gewissen horcht. Und das wurde auch vielen Menschen in Gerichtsverhandlungen danach vorgeworfen. In Titus Kapitel 1, im Vers 15 und 16 wird dieser Gedanke auch von der Bibel bestätigt. Titus 1, Vers 15 und 16. Da heißt es, den Reinen sind alle Dinge rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihr Sinn als auch ihr Gewissen ist befleckt. Sie erklären öffentlich, Gott zu kennen, aber sie verleugnen ihn durch ihre Werke, weil sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und für jedes gute Werk unbewehrt sind. Warum? Weil ihr Gewissen befleckt ist. Es reagiert nicht mehr, es sieht nicht mehr klar aus. Was können wir heute in zunehmendem Maße beobachten? Nun, wir können feststellen, dass die Mehrheit eine entstellte Ansicht darüber hat, was Sünde ist. Man hat den Eindruck, oft die Sünde gibt es gar nicht mehr. Tabus gibt es so gut wie keine mehr in der heutigen Gesellschaft. Erkennen wir das persönlich und sind wir darauf vorbereitet und bereit, diesem Einfluss der Welt alles zu akzeptieren, auszuweichen? Wir müssen das tun. Warum? Weil wir unser Gewissen schützen müssen und weil wir es wachhalten wollen, wenn es im Einklang mit dem Wort Jehovas schlagen soll. Es ist also eine Herausforderung, in einer sündigen Welt ein reines Gewissen zu bewahren. Wir leben in der ständigen Gefahr, von der Welt beeinflusst zu werden. Im Psalm 37, Vers 23 werden wir aufgefordert, wende dich ab vom Bösen und tue Gutes und so verweile auf unabsehbarer Zeit. Also wir müssen wachsam sein, damit die Gerechtigkeitsliebe, die wir ja eigentlich haben, in uns nicht nachlässt. Und wer Gerechtigkeit liebt, hasst das Böse. Und diesen Hass auf das Böse, nicht auf böse Menschen, aber auf böse Taten, das müssen wir uns erhalten. Aber das ist gar nicht so einfach für uns, weil vieles, was wir als böse ansehen und was Gott als böse ansieht, von den Menschen um uns herum gar nicht als böse gesehen wird. Wir sagen, das ist doch das Normalste der Welt, nicht? Und deswegen sind wir immer in einem Kampf um unser Gewissen sozusagen. Wir müssen also darauf achten, dass wir die Trends dieser Welt nicht wie ein Schwamm in uns aufsaugen. Die Maßstäbe der Welt ändern sich, aber Gottes Maßstäbe ändern sich ja nicht. In Maleachi 3, Vers 9 heißt es, denn ich bin Jehova, ich habe mich nicht geändert. Und man kann sich auch nicht vorstellen, dass Jehova seine Grundsätze dem Zeitgeist, dem jeweiligen Zeitgeist anpassen sollte. Und seine Wahrheit, seine Grundsätze sind wirklich absolut und zeitunempfindlich. Sie gelten immer. Können wir das auch von uns sagen? Halten auch wir die Maßstäbe Jehovas weiterhin hoch? Was würde passieren, wenn wir weltliche Maßstäbe, andere Ansichten akzeptieren würden? Nun, das wäre uns zum Schaden. In 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9 und 10. Da heißt es, was? Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Königreich Gottes nicht erben werden? Also wir wollen natürlich nicht ungerecht sein, sondern wollen gerecht bleiben. Lasst euch nicht irreführen. Weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Männer, die für unnatürliche Zwecke gehalten werden, noch Männer, die bei männlichen Personen liegen, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Erpresser werden Gottes Königreich erben. Und wenn er sagt, lasst euch nicht irreführen, dann war das auch schon damals offensichtlich ein Problem, dass viele meinten, egal was man tut, man kann Gott immer gefallen. Vielleicht hat man gesagt, Hauptsache man hat ihn im Herzen oder so etwas. Aber hier wird gesagt, lasst euch nicht irreführen. Und dann sagt er ganz klar, alle, die diese Dinge tun, werden Gottes Reich nicht erben. Können wir uns persönlich uns ohne ein Gewissen vorstellen? Nein, das kann man sich nicht vorstellen, einen Christen ohne Gewissen. Das Gewissen ist das höchste Gut eines Christen und es ist wie ein Schatz, den wir haben, den uns auch niemand nehmen kann, den wir bewahren müssen und bewachen müssen. Und wenn wir so ein Gewissen haben, dann wirkt das wie ein Verteidigungswall. Man könnte sagen, das Gewissen ist die erste Verteidigungslinie vor dem, im Kampf gegen den Feind. Und Erfahrung und Studium helfen uns, unser Gewissen immer auszubessern und diese erste Verteidigungslinie wirklich immer intakt zu halten. Jehova würde es natürlich auch missfallen, wenn wir seinen Grundsätzen untreu werden würden. Und Jehova weiß sowieso, was wir tun. Und er sieht das auch, das sehen wir aus einem Bibeltext in Hebräer, Hebräer Kapitel 4. Seid ermuntert, auch diesen Bibeltext mitzulesen. Hebräer Kapitel 4, Vers 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und übt Macht aus und ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch selbst bis zur Scheidung von Seele und Geist und von Gelenken und ihrem Mark und ist imstande, Gedanken und Absichten des Herzens zu beurteilen. Und es gibt keine Schöpfung, die vor seinen Augen nicht offenbar ist, sondern alle Dinge sind nackt und bloßgelegt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Hier ist auch im Vers 12 von dem Wort Gottes die Rede. Es übt Macht aus, es übt Macht auf uns aus, es beeinflusst aber auch unser Gewissen. Es schult unser Gewissen und vor Gott sind alle Dinge bloßgelegt, heißt es hier auch. Wir haben gesehen, wir leben in einer ständigen Gefahr, von der Welt beeinflusst zu werden. Aber das gut geschulte Gewissen ist ein Schutz für uns. Es wird uns hindern, daran den Lauf dieser Welt nachzuahmen. Jetzt wollen wir uns noch mit einem weiteren Gedanken beschäftigen. Mit dem Gedanken, wer ein gutes Gewissen bewahren möchte, muss persönliche Entscheidungen auf genaue Erkenntnis stützen. Trotz der vielen Sorgen und Probleme, die jeder Einzelne hat, und jeder hat Sorgen, Probleme, größere oder kleinere, man muss persönliche Entscheidungen treffen, trotz allem sind wir verpflichtet, vor Jehova ein gutes Gewissen zu bewahren. Und in 1. Petrus 3, Vers 16 und 17 wird uns auch ein Aspekt dazu gesagt, warum das so wichtig ist. 1. Petrus 3, Vers 16 und 17. Da heißt es, behaltet ein gutes Gewissen, damit in dem Besonderen, worin man gegen euch redet, die beschämt werden, welche von eurem guten Wandel in Verbindung mit Christus geringschätzig reden. Denn es ist besser, für Gutes tun zu leiden, wenn der Wille Gottes es wünscht, als für Übeltun. Also Menschen, die, wenn wir ein gutes Gewissen behalten, können andere nicht schlecht, nicht wirklich etwas Schlechtes über uns sagen. Und wir können dadurch die Lehre Gottes auch schmücken. In 1. Korinther 13, Vers 20 werden wir auch aufgefordert, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Wie schult man nun sein Gewissen? Nun, interessant ist, was der Wachturm einmal dazu sagte, 1982, wovon lässt du dich im Leben leiten? Da hieß es, Jehova reicht Christen durch die Bibel eine ausgewogene Hilfe dar, sodass wir vermeiden können, erstens, entweder übermäßig Wert auf Regeln zu legen, indem wir auf den Buchstaben des Gesetzes pochen, was zu einer kleinlichen, starren Ansicht über das Leben und die Anbetung führen kann, oder zweitens, die Freiheit des Gewissens überzubetonen, wodurch einige zu Überlegungen gelangt sind, mit denen sie sogar Sünden entschuldigen. Damit wir den ausgewogenen Standpunkt des Wortes Gottes einnehmen und uns diese Richtschnur zunutze machen können, benötigen wir die Einstellung Davids, die in den Worten zum Ausdruck kommt, deine eigenen Wege, o Jehova, lass mich erkennen, deine eigenen Pfade lehre mich, lass mich in deiner Wahrheit wandeln und lehre mich, denn du bist mein Gott der Rettung. Nach Psalm 25, Vers 4 und 5. Also die Bereitschaft, sich von Jehova schulen zu lassen. Und nur durch die genaue Erkenntnis des Wortes Gottes kann unser Gewissen richtig geschult werden, kann Dinge richtig beurteilen. So heißt es ja auch in 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert zur Erziehung des Menschen, zur Beurteilung aller Dinge in der rechten Weise. Dass auf ein gut geschultes Gewissen auch entsprechende Taten folgen, das zeigt auch ein Beispiel aus dem ersten Jahrhundert. Zur Zeit, als Jesus auf der Erde war. Er war in Jericho und dort gab es Zachäus unter anderem. Zachäus war ein Mann von kleiner Gestalt und es wird von ihm berichtet, er war sehr reich. Warum? Er war ein Obersteuereinnehmer. Und in der damaligen Zeit waren Obersteuereinnehmer sehr reich, weil sie auch Untersteuereinnehmer hatten, die die Steuer zum Teil abgeführt haben, etwas für sich behalten haben, dann haben sie es dem Obersteuereinnehmer gegeben, der hat von allen auch etwas für sich behalten, deswegen war er auch sehr reich und den Rest hat er dann erst weitergegeben an die Römer. Ja, also er hatte offensichtlich betrogen. Das war natürlich etwas, was, wenn man Jesus kannte, wusste, dass er so etwas überhaupt nicht schätzte und dass das nicht richtig war, aber er war trotzdem von den Lehren Jesu beeinflusst, ihn interessierte das und als Jesus in der Stadt war, kletterte er auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen und wir wollen mal jetzt Lukas aufschlagen. Lukas Kapitel 19. Jesus war also in der Stadt, Zachäus lud ihn zu sich nach Hause ein, Jesus ging auch mit, er hatte da keine Vorurteile, nicht, und hat auch dort in seinem Hause gelehrt. Natürlich, das Volk, wie es im Vers 7 heißt, hat erstmal gesagt, alle aber, die es sahen, begannen zu murren und sprachen, bei einem Mann, der ein Sünder ist, ist er eingekehrt, um Unterkunft zu nehmen. Zachäus aber stand auf und sagte zum Herrn, siehe, die Hälfte meiner Habe, Herr, gebe ich den Armen. Und was immer ich von jemand durch falsche Anklage erpresst habe, erstatte ich vierfach. Darauf sprach Jesus zu ihm, an diesem Tag ist diesem Hause Rettung widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Also das, was der Zachäus gelernt hatte, schon im Rahmen dieser kurzen Begegnung mit Jesus, hat ihn so beeinflusst, dass er offensichtlich auch sein Gewissen geschlagen hat. Er merkte jetzt, oh, was ich da aber die ganzen Jahre gemacht habe, das war nicht richtig. Ne? Er sagte, das muss ich wieder gut machen. Er gab alles zurück, sagte er, was er durch falsche Anklage erpresst hatte, war auch so eine Methode, um die Steuer noch höher zu kriegen. Nicht? Und sagte auch, noch darüber hinaus gebe ich den Armen. Also, wir sehen daraus, wenn man etwas lernt, muss man das auch in die Tat umsetzen. Ein ehrliches oder reines Gewissen zu behalten, umfasst auch, dass wir uns bemühen, in allen Bereichen unseres Lebens auf unser Gewissen zu achten. In Hebräer Kapitel 13, Vers 18, da finden wir diesen Gedanken: in allen Bereichen darauf zu achten. Betet weiterhin für uns, denn wir hegen das Vertrauen, ein ehrliches Gewissen zu haben, da wir uns in allen Dingen ehrlich zu benehmen wünschen. Also das schrieb hier der Paulus an die Hebräer. Er sagte, sie wollen ein gutes Gewissen behalten, sich in allen Dingen ehrlich benehmen. Und dieses Ziel haben wir natürlich auch, uns in allen Dingen ehrlich zu benehmen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, seine Steuererklärung zu machen oder wenn man Angaben auf dem Arbeitsamt machen muss. Das mag nicht immer leicht sein, weil das manchmal auch mit Nachteilen für einen verbunden ist in der heutigen Zeit, wenn man die Wahrheit sagt, ne? Aber wir haben als Christen haben wir diesen Anspruch, uns in allen Dingen ehrlich zu benehmen. Wir wollen jetzt noch kurz über den Gedanken sprechen, warum es von Vorteil ist, ein richtig geschultes Gewissen zu haben. Natürlich wollen wir nicht irgendein Gewissen haben, sondern ein gut geschultes Gewissen. Warum? Nun, ein gut geschultes Gewissen kann schnell reagieren. Und das ist ganz wichtig, ein schnell zu reagierendes Gewissen zu haben. Wie kann man sein Gewissen schulen, damit es schnell reagiert? Nun, unsere Zusammenkünfte sind im Grunde genommen dazu da, eine Trainingseinheit für unser Gewissen zu sein. Wenn wir hier zusammenkommen, dann kommen wir eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, zusammen, weil wir unser christliches Gewissen schulen wollen. Und ein gut geschultes Gewissen kann schnell reagieren. Wir denken an das Beispiel von Josef, damals in Ägypten. Er bekam ein eindeutiges Angebot von der Frau seines Chefs, ne, von Potiphars Frau. Und sein Gewissen reagierte sofort. Das war gut so, ne? Dadurch konnte er dieser Situation entgehen und vor Jehova ein gutes Gewissen zu behalten. Also ein gut geschultes Gewissen hilft uns, Entscheidungen auch schneller treffen zu können. Und das ist ganz wichtig. Das Gewissen wird uns auch antreiben, Jesus Christus nachzuahmen und dadurch ein gutes Beispiel zu geben. Wir werden wie Jesus auch Rücksicht darauf nehmen, wie sich unser Tun auf andere auswirken kann. Selbst vielleicht in Fällen, wo uns kein Fehlverhalten nachgesagt werden kann. Das bedeutet für uns, und darum wird es ja auch im Wachtumsstudium gehen, die Einheit zu bewahren, den Frieden in der Versammlung zu führen. Und in Römer 14, Vers 19, das passt nachher auch gut zum Wachtum, können wir uns durch diesen Bibeltext noch einmal anspornen lassen. Römer 14, Vers 19. So lasst uns denn den Dingen nachjagen, die dem Frieden dienen und den Dingen, die zur gegenseitigen Erbauung gereichen. Was können wir aus diesen Worten lernen? Also wir sollten alle Ursachen für Streitigkeiten beseitigen. Wir sollten in Harmonie miteinander leben, den Frieden fördern, dem Frieden nachjagen. Also Dinge tun, die uns gegenseitig vorwärts bringen, die uns helfen. Wir würden also nicht zu sehr Wert darauf legen, anderen vielleicht eine Charakterschwäche oder einen Fehler, den er hat, nachzuweisen. Das ist nicht unbedingt friedensfördernd. Gut, erinnern wir uns noch so ein wenig an die Hauptpunkte dieses Vortrags. Eine halbe Stunde ist immer schnell vorbei, ne? Wir hatten darüber gesprochen, dass es eine Herausforderung ist, in der heutigen sündigen Welt ein reines Gewissen zu bewahren, dass das gar nicht so einfach ist, weil wir in der ständigen Gefahr leben, von der Welt beeinflusst zu werden und dass wir da auch aktiv etwas gegensetzen müssen. Dann haben wir gesagt, wer ein gutes Gewissen bewahren möchte, muss persönliche Entscheidungen auf genaue Erkenntnis stützen. Und zum Schluss haben wir uns noch so ein bisschen Gedanken machen können darüber, was der Vorteil eines richtig geschulten Gewissens ist. Und über dieses Thema Gewissen kann man sehr, sehr viel lesen und auch sich Gedanken machen. Und es ist auch gut, dass man bewusst mit diesem Gewissen umgeht und darüber nachdenkt, wie wertvoll das Gewissen doch für uns ist. Also, was braucht man, um im Leben glücklich zu sein? Geld, Reichtum, Vergnügung, Ablenkung, 6 Richtige im Lotto? Nein, ne? All das braucht man nicht, um wahrhaft glücklich zu sein. Und viele werden auch mit diesen Dingen nicht wirklich glücklich. Aber einen wichtigen Teilaspekt, der zu wahrem Glück beiträgt, haben wir heute kennengelernt. Es ist ein gut funktionierendes Gewissen. Darum arbeite daran, in einer sündigen Welt ein reines Gewissen zu bewahren.